Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Das Feld der Medienpolitik, es ist ein ziemlich unbestelltes. Es ist kein Thema, mit dem sich Wahlen gewinnen ließen. Und es ist keines, das Politikern große Karrierechancen verschafft. Und bislang ist es vor allem das Feld der Landespolitiker, denn Kultur ist eben Ländersache. Doch macht das überhaupt Sinn und kann das so bleiben, angesichts dessen, dass amerikanische Konzerne längst unsere Kommunikations- und Medienökonomie maßgeblich bestimmen und angesichts der immer noch ungelösten Frage, wie wir mit Hass und Hetze im Netz umgehen. Ein kleiner Schwerpunkt heute in Medias Res. Seit 2013 wurde über ihn verhandelt, den Medienstaatsvertrag. Mit ihm soll der neuen Medienlandschaft, die längst eben keine Rundfunklandschaft mehr ist, Rechnung getragen werden. Online-Anbieter wie Google und Facebook müssen künftig Regeln befolgen, die auch für Fernsehen und Hörfunk gelten. Sollten alle Länderparlamente den Vertrag in diesem Jahr absegnen, dann kann er im September in Kraft treten. Carsten Broster, Hamburger Senator für Kultur und Medien, war bei den Verhandlungen von Anfang an dabei. Ich fragte ihn vor dieser Sendung, ob wir uns weiter solche langen Gesetzgebungsverfahren leisten können. Immerhin waren das mal schlappe 7 Jahre.
Ich glaube, wir können es uns nicht auf Dauer leisten, dass sie so lange dauern. Wir haben eine Situation gehabt bei diesem konkreten Staatsvertrag, wo es, glaube ich, ein Stück weit darum ging, eine Logik umzustellen in der Medienregulierung. Insofern hoffe ich, dass die weiteren Gesetzgebungsvorhaben dann auch schneller gehen werden. Aber wir sind ein Stück weit weggegangen von der alten Idee, dass wir immer im Vorhinein in der Medienregulierung sagen, was erlaubt ist und was verboten ist und wie es auszusehen hat, und bewegen uns in Richtung des Normierens von Prinzipien, die dann jeweils fallweise heruntergebrochen werden, unter Umständen auch gar nicht mehr durch den Gesetzgeber, sondern durch starke Regulierungsinstanzen. Da müssen wir noch stärker hin. Ich glaube, das wird der Weg sein. Wir müssen schneller werden, weil die Medienentwicklung schneller ist. Aber wir können das, glaube ich, durchaus in der föderalen Struktur leisten.
Welche Prinzipien wären das, die man jetzt durchsetzen möchte?
Na, ich mache es mal am Beispiel der Intermediäre, also was ja durchaus ein neuer Bereich ist, diese digitalen Mittler, digitale Plattformen wie Suchmaschinen, Social Media Networks und dergleichen. Da geht es, glaube ich, ganz stark darum, dass wir Transparenz schaffen darüber, nach welchen Kriterien ausgewählt wird, und dass wir dann auch eine Möglichkeit schaffen, Diskriminierung zu verhindern, wenn ein Unterdrücken von bestimmten Meinungen oder von bestimmten Aspekten, ohne dass man kenntlich macht, dass man die nicht mittransportiert. Wenn solche Dinge passieren, dann muss der Kunde, dann muss der Nutzer das wissen, damit er sich darauf einstellen kann und einfach ein Gefühl dafür bekommt, da gibt es Einschränkungen in der Vielfalt, die zur Verfügung steht. Am Ende geht es darum, dass wir Vielfalt sicherstellen, dass wir Meinungsfreiheit ermöglichen und dass wir gesellschaftliche Diskussionen in ihrer Breite tatsächlich auch abbildbar haben in der Zukunft.
Das heißt, Sie möchten jetzt eben Anbieter regulieren, die bislang nicht oder kaum reguliert worden sind. Was müssen die denn jetzt konkret anders machen?
Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass solche digitalen Mittler einfach als neuer aktiver Part in unserer öffentlichen Infrastruktur vorhanden sind. Diese alte Idee, dass es auf der einen Seite ein Medienunternehmen gibt, das ein Angebot verbreitet, und auf der anderen Seite den Nutzer, sei er vorm Bildschirm sitzend, sei er eine Zeitung oder eine Zeitschrift lesend, dass dieses Zweierverhältnis mittlerweile zu einem Dreierverhältnis geworden ist, weil dahinter dazwischen in der Regel noch eine Plattform sitzt, die Inhalte verbreitet und über die Inhalte aufgesucht und gefunden werden können. Und insofern spielt es eine maßgebliche Rolle, dass wir darauf achten, dass über diese digitalen Mittler keine Vielfaltseinschränkungen passieren. Das wird das Entscheidende sein. Und da müssen die Anbieter jetzt in einem ersten Schritt Transparenz herstellen darüber, wie sie auswählen, wie sie aggregieren und wie sie präsentieren, damit der Nutzer eine größere Klarheit darüber hat, nach welchen Prinzipien dieses Angebot zustande kommt. Das heißt nicht den Algorithmus offenlegen, weil das würde einer Manipulation Tür und Tor öffnen, aber es heißt klarer, einsichtig zu machen, nach welchen Kriterien Dinge funktionieren. Und dazu gehört dann beispielsweise auch, dass wenn wir diese sogenannten Social Bots haben, also Profile, die auf sozialen Netzwerken Maschinen generiert sind, hinter denen keine echte Person steht, dann muss auch da sichergestellt sein, dass ich das als Nutzer schlicht weiß, damit ich weiß, mit wem ich dort interagiere.
Es heißt aber auch, dass Angebote, die in einem besonderen Maße die Angebots- und Meinungsvielfalt fördern, besonders hervorgehoben werden sollen von den Anbietern, also von Facebook, von Google etc. Ich frage mich nur, wie soll das denn gehen, beziehungsweise wie soll das sanktioniert werden, wenn es eben nicht so passiert?
Naja, da geht es in erster Linie, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, vor allen Dingen auch um die Plattformregulierung, also um diejenigen, wo ich in der Darstellung selber noch eine redaktionelle oder durch die Plattform zu leistende Aufbereitung habe. Also wo nicht die Logik nur die ist, dass der Nutzer eine Frage hineingibt und dann bekommt er eine Antwort, je nach seiner individuellen Relevanzorientierung, sondern dass auch jemand tatsächlich noch entscheidet, wo findet sich was. Das müssen wir, glaube ich, an der Stelle auf jeden Fall gewährleisten, dass wir da die Angebote, die eine besondere Relevanz für die öffentliche Meinungsbildung haben, auch besonders kenntlich machen. Und bei allem anderen handelt es sich eben um dieses Prinzip. Es ist schon ein Unterschied, ob ich ein redaktionell gestaltetes Angebot habe, ob ich ein Angebot habe, das unter Umständen öffentlich-rechtlich oder über eine Lizenz im privaten Bereich oder als Presseangebot im Bereich der digitalen Presse verbreitet wird, habe oder ob ich jemanden als Nutzer habe, der auch mal eine Meinung postet. Das ist ein unglaublich wertvoller Aspekt, dass auch das Letztere geht. Aber wir müssen schon verhindern, dass uns das droht, was ja an anderer Stelle in der Welt mittlerweile als Strategie der Unterdrückung von Meinungen und der Unterdrückung von Informationen, will ich fast sagen, sichtbar wird. Also erinnern Sie sich an Steve Bannon, den Trump-Berater, der gesagt hat, er will die Zone, und damit meinte er die mediale Berichterstattung, mit Shit fluten. Also er will so viel Informationen dort hineingeben, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich relevant und was ist nicht relevant, was ist wertvoll und was ist nicht wertvoll. Und ich glaube, da müssen wir die vertrauenswürdigen Quellen, und das sind die klassischen Medienangebote auf jeden Fall, die redaktionell gestalteten Inhalte, auch die neu redaktionell gestalteten Inhalte, die müssen wir sichtbar halten, damit wir das Allgemeine auch noch auffinden können.
Also sichtbar halten und auch stärken. Und die Frage, die hinter dem allen steckt, eigentlich, wie informieren wir uns und wie kommunizieren wir miteinander? Ich frage mich, müssen denn die Bürger nicht ein wenig mehr auch in diese Diskussion mit einbezogen werden? Also wie wollen wir in Zukunft uns informieren und miteinander leben? Stichwort eben Shitstorms.
Natürlich müsste, aber was heißt einbezogen werden? Das ist immer so ein bisschen, also ich finde es schwierig, wenn man der Politik die Aufgabe zuweist, eine öffentliche Diskussion quasi zu moderieren. Ich glaube, das ist schon eine Chance, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben, jede Diskussion zu führen, die wir führen können. Und wenn ich so über die letzten Tage mich durch die Social-Media-Angebote geklickt habe, dann habe ich das Gefühl, dass dort auch ganz viele Diskussionen geführt werden. Ich frage mich manchmal, ob es die richtigen Diskussionen sind, wenn wir tagelang über Kinderchorangebote und dergleichen diskutieren würden, wenn wir die Energie mal aufbrächten und da hineinsteckten, darüber zu diskutieren, wie wir eigentlich miteinander unsere öffentliche Kommunikation und das Miteinander besprechen der öffentlichen und gemeinsamen Belange regeln wollen würden, könnten wir schon viel erreichen. Politik ist ein Gesprächspartner darin, genauso wie es Medienangebote sind, genauso wie es Bürgerinnen und Bürger sind. Und tatsächlich führen wir diese Diskussion für meinen Geschmack ein wenig zu wenig, sondern überlassen sie vermeintlichen Spezialisten, obwohl sie eigentlich den Kern unseres demokratischen Miteinanders angehen.
Wie beurteilen Sie denn in diesem Zusammenhang die Einlassung von Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der sich ja auf einen Shitstorm, ich sag mal, mit draufgesetzt hat und den WDR extrem kritisiert hat? Ist das denn schon, wie würden Sie das bewerten?
Also ich habe es nicht ganz verstanden, warum er das gemacht hat, habe ihn jetzt allerdings auch nicht gefragt, warum er das getan hat. Ich finde, wir müssen bei diesen Diskussionen aufpassen, dass wir nicht die Fähigkeit verlieren, zu erkennen, in welchem Kontext und aus welcher Position heraus Äußerungen getroffen werden. Und wenn es uns nicht mehr gelingt, satirische Beiträge zu unterscheiden von Informationsbeiträgen, Meinungsbeiträge zu unterscheiden von Rechercheergebnissen und dergleichen mehr, dann geht uns erheblich etwas verloren. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir manchmal alle miteinander zu sehr dazu neigen, uns ein einzelnes Soundbite rauszunehmen, mit dem man irgendetwas anstellen kann, um es dann anzustellen, um einen kurzfristigen Geländegewinn in einer politischen oder auch in einer sozialen, gesellschaftlichen Debatte zu erzielen, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen, was heißt das denn eigentlich auf der Strecke für die Verlässlichkeit, für die Akzeptanz und für die Legitimation dieser Gesamtveranstaltung demokratische Öffentlichkeit. Da täte allen miteinander gut, einmal kräftig durchzuatmen, bevor man in die Tastatur oder auf das Handy-Display tippt.
Meinte Carsten Broster, Hamburgs Senator für Kultur und Medien. Letztere, die Medien, sollen ja staatsfern organisiert werden. Trotzdem bestimmt natürlich die Politik die Rahmenbedingungen. Und sie mischt sich auch inhaltlich ein, wie das eben Armin Laschet jüngst gegenüber dem WDR getan hat. Erst auf Twitter und nun in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit hat er seine öffentliche Kritik an einem WDR-Satirelied, Sie wissen schon, das mit der Oma, noch einmal erneuert. Lutz Hachmeister, Medienforscher und Filmemacher, ist nun bei uns im Studio. Herr Hachmeister, wie ist denn eine solche Kritik überhaupt vereinbar mit der Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Systems?
Herr Laschet kann als Person natürlich sagen, was er will. Also das gehört natürlich zur freien Meinungsäußerung. Die Frage ist, und das hat ja Carsten Broster eben auch betont, ist, ob er das in diesem Fall tun sollte. Ich meine nicht, auch der WDR-Intendant nicht. Das sind einfach infantile Petitessen, zu denen man sich als hochbezahlter politischer Akteur oder auch als Rundfunkintendant einfach nicht äußern sollte.
Nun wissen wir ja nicht, was Ursache und was dann Wirkung war, aber der Eindruck ist ja entstanden, dass diese schnelle Entschuldigung von Intendant Tomburo, die es dann ja auch gab, auch das Herausnehmen des Videos, das entsprechende aus dem Netz, da in Zusammenhang möglicherweise mit der Einmischung von Laschet stand. Ist das nicht ein Eindruck, der wirklich fatal ist?
Naja, wie gesagt, also ein Rundfunkintendant sollte sich gerade zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, einfach überlegen, ob es seiner Position entspricht, den Singsang, den satirischen Singsang eines Kinderchores zu kommentieren, sondern er wird dafür bezahlt, dass er sich eher zurückhält und vielleicht interne Gespräche führt und meinetwegen sein persönliches Missfallen ausdrückt. Aber dass sich jemand in der Gehaltsklasse aus dem Krankenhaus vom Bett seines 92-jährigen Vaters in eine Call-in-Sendung einschaltet und so tut, als sei die WDR-Welt gerade untergegangen, das ist natürlich selber sehr infantil, das muss man so klar sagen.
Vorausgegangen war ja dem Ganzen ein Shitstorm im Netz. Nach Recherchen von Spiegel Online war der von ganz rechts außen organisiert worden. Ja, muss da die Politik oder auch Sender, müssen die da noch dazulernen, was diese Internethetze betrifft? Auch der Journalist Richard Guter hat ja wieder einmal dem BR, dem Bayerischen Rundfunk, vorgeworfen, ihn eben nicht ausreichend gegen Anfeindungen aus dem Netz zu schützen.
Ja, den Guter-Fall kann ich jetzt nicht kommentieren. Da gibt es einen offenen Brief und es gibt eine Antwort des Bayerischen Rundfunks. Das ist so eine Spezialität, die näher erforscht werden müsste. Aber ich glaube, dass es sicher richtig ist, dass wenn man als professionelles Medium auftritt und im Bereich des professionellen Journalismus tätig ist, dass man dann mehr wissen müsste über Mechanismen von Aufwallungen in den Social Media und daraus eher den Schluss zieht, dass man sich erstmal zurückhält, mehr Gelassenheit an den Tag legt und sich erst dann äußert, wenn wirklich die Relevanz des Sujets sich herausgestellt hat oder die Irrelevanz.
Kommen wir nochmal vom Speziellen vielleicht zum Allgemeinen. Hm. Sie sind ja einer von denen, die in Deutschland quasi den Medienjournalismus mit erfunden haben.
Hm. Wenn Sie das sagen, wird das richtig sein.
Sie beobachten zumindest seit einigen Jahrzehnten die Lage im Land. Wie beurteilen Sie denn überhaupt den Stand der Medienpolitik heute?
Also die Medienpolitik ist seit einigen Jahren wie ein Patient im Wachkoma, um den herum noch die Angehörigen und ein paar Experten herumstehen und sich dann immer wieder entscheiden, die Geräte doch nicht abzuschalten. Diese nationale Medienpolitik, die Carsten Broster eben nochmal skizziert hat, ist völlig irrelevant im Vergleich zu den internationalen Entwicklungen. Es wird immer das reguliert, was partout nicht zu regulieren ist. Das muss man auch mal so deutlich sagen. YouTube, Twitter, Facebook lassen sich nicht von 11 oder 12 deutschen Landesmedienanstalten regulieren. Da lachen die drüber, da schicken die ihre am wenigsten profilierten Rechtsanwälte und ihre am wenigsten profilierten Pressesprecherinnen in die Debatte, wenn überhaupt. Und insofern ist das die Simulation eines Politikfeldes. Dieser neue Medienstaatsvertrag, ich habe mir den nochmal durchgelesen, aber nur weil Sie es sind, Frau Betz, der ist eine einzige Geröllhalde von Begriffen, die niemand mehr versteht. Also was sind Medienintermediäre? Da steht drin, dass Telemedien reguliert werden. Damit ist aber nicht etwa der Fernseher oder das Fernsehen gemeint, sondern das Internet. Also wem in diesem Land können Sie erklären, außer ein paar Fachjuristen, dass mit Telemedien das Internet gemeint ist? Also es fängt schon mit dieser Flut von unklaren Begriffen an und dann wird immer nicht ausgekämmt sozusagen, sondern alle alten Regulierungstatbestände werden weiter mitgeschleppt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Alle Regulierungen über den sogenannten Jugendmedienschutz könnte man ersatzlos abschaffen, auch alle Gremien, und es würde sich in der Realität nichts ändern.
Aber wie kriegen wir den Koma-Patienten denn aus diesem Wachkoma wieder raus? Manchmal klappt das ja, dass die wieder aufwachen.
Ja, ich glaube, man müsste diese alte Medienpolitik stärker mit Netz- und Digitalpolitik strategisch zusammendenken. Denn darum geht es ja, eben um neue Verbreitungswege und auch um seit 2007, 2008 ein neues Zentralmedium, nämlich das Smartphone. Der Fernseher, der alte Fernsehapparat ist halt als in der Endnutzung abgelöst worden durch das Smartphone mit anderen Mitspielern, mit anderen starken Unternehmen aus Kalifornien und aus China. Und darüber müsste man sich verständigen, auf welcher Ebene man dem begegnen kann. Es geht aber nicht mit der Fortschreibung der alten föderalen Rundfunkpolitik. Das wäre ungefähr so, als ob man den Eisenbahn- und Flugverkehr durch die deutschen Bundesländer regulieren lassen will. Hier in Köln haben wir die EASA, das ist eine europäische Luftfahrtaufsichtsbehörde. Und sowas ist natürlich wichtig. Also wenn man überhaupt Regulierung im demokratietheoretischen Sinne erzielen will, dann muss man auf diese Ebene kommen. Es ist sogar schon schwer im nationalen Raum noch Regulierungen vorzunehmen.
Sie würden dafür plädieren, dass man nur noch national oder auf europäischer Ebene diese Medienregulierung
Im regionalen und Länderbereich kann man ja Wirtschaftsförderung betreiben. Man kann Medienunternehmen ansiedeln, man kann journalistische Initiativen fördern. Das passiert ja auch. Aber Regulierung grenzüberschreitender Kommunikation auf föderaler deutscher Ebene ist komplett sinnlos geworden. Zumal man ja auch keine Lizenzen mehr zu vergeben hat. Also früher war eine Fernsehlizenz aus Nordrhein-Westfalen sehr viel Geld wert. Da sind Rupert Murdoch und Silvio Berlusconi nach Düsseldorf gekommen. Durch das Internet, durch das Smartphone, durch die neuen Netzwerke ist das hinfällig geworden. Eine solche Lizenz auf Länderebene bedeutet nichts mehr. Übrigens, Markus Söder hat gesagt, ich glaube, dass wir in der deutschen Medienordnung anachronistisch sind, dass wir altbacken und zu kleinteilig sind. Wir kommen schon voran, aber die anderen gehen viel schneller voran. Ich bin auf die Dauer nicht bereit, dass Deutschland wegen seiner duodezfürstenhaften kleinteiligen Struktur in der Medienordnung nicht in der Lage ist, auf internationale Herausforderungen zu reagieren. Und da kann ich nur sagen, das ist eine gute Erkenntnis. Viel Spaß bei der politischen Korrektur und bei der Umsetzung neuer Strukturen.
Und wir werden gucken, ob diese Anregung von Söder vielleicht irgendwann mal Wirkung zeigt.
Werde ich gespannt drauf achten.
Vielen Dank, Lutz Hachmeister, für diese Einschätzung. Und wir kommen zu unserer Glosse. Arne Otzessig hat sich nämlich ein paar persönliche Gedanken zum kommenden Medienjahr 2020 gemacht.
Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache gibt es erfreulicherweise zu jedem namhaften Wort eine Wortverlaufskurve. Der Begriff sagt Ihnen nichts? Ganz einfach. Je häufiger ein Wort in den ausgewerteten Zeitungen auftaucht, desto steiler geht die Kurve nach oben. Wir erwähnen das, weil uns beim Kurvenschmökern Folgendes aufgefallen ist. Die Zeitungen fanden den Klimawandel auch schon interessanter als den Medienwandel, als die kleine Greta noch aus dem Fläschchen getrunken hat. Zwar gehen die Wortkurven um 2005 herum beide durch die Decke, aber beim Medienwandel hängt die Decke in absoluten Zahlen viel niedriger. Wirklich plausibel erscheint uns das nicht. Denn nur debile Medienwandelleugner würden leugnen, dass der Medienwandel den Alltag der Menschen bis dato stärker verändert hat als der Klimawandel. Allein das Verhältnis von Mobiltelefonen und Atemmasken auf unseren Straßen spricht eine klare Sprache. Was nichts daran ändert, dass der Medienwandel als Doping für den Klimawandel gilt. Man sagt, wer Autos, Kohlekraft und Kreuzfahrtschiffe schlimm findet, müsste auch Rechenzentren schlimm finden, findet aber kaum jemand. Offline gehen um der Gletscher willen? Nee, dann doch lieber 3 Zentimeter mehr. So sieht's der User. Umso wichtiger, dass wir uns zu Jahresbeginn um die Zukunft des Medienwandels kümmern. Und da sehen wir in der Kristallkugel Deutschland erstaunlich viel Fernsehen, denn Axel Springer will die Bild zur TV-Marke ausbauen. Offiziell, um den öffentlich-rechtlichen Medien einzuheizen, inoffiziell, damit Bildchef Julian Reichelt doch noch Popstar wird. Super Aussichten sind das und wir erklären rasch, warum. Man stelle sich vor, 20 Uhr, Primetime, Fernduell. Tagesschau gegen Bilderschau. Judith Rakers gegen Julian Reichelt. Sie im hellen Kleid, er im dunklen Zigarettenrauch. Die Schöne und das Biest. Ein Kampf der Kulturen. Ultimativer Stresstest für Fernbedienung. Eine derart grelle Nummer wird auch Jüngere wieder vor die Glotze locken, egal auf welchen Endgeräten. Ein Hype, der automatisch den Ausbau des 5G-Standards beschleunigt, der bald im ganzen Land Streaming auf erste Weltniveau erlaubt. Die Folge: Kinos weichen Rechenzentren. Kinofreundin Monika Grütters, Staatsministerin für Medien, versteht das alles nicht mehr. Die CDU sucht verzweifelt jemanden, der das alles versteht. Dann der Coup. Rezo, der YouTuber und Cheflogiker, der alles versteht und zwar besser, rettet die am Boden zerstörte CDU. Er übernimmt Grütters Job. Verkehrsminister Scheuer, verloren zwischen Daten und Autobahnen, überlässt ihm auch den Sektor digitale Infrastruktur. Und dann, verehrte Big-Data-Konzerne im Silicon Valley, wird der Spieß umgedreht. Ihr müsst für die Infrastruktur löhnen, mit der ihr unsere Daten abgreift. Na logo. Während der Handelskrieger Trump beim Tweeten vor Zorn so stark verkrampft, dass seine Finger für immer eingegipst werden müssen, fließen aus Kalifornien Milliarden ins hiesige Staatssäckel. Hartz IV kann im Herbst um lebenswichtige digitale Leistungen ergänzt werden. Jedem sein neuestes Smartphone, Flachbildschirm mit 240 cm Bildschirmdiagonale, Alexa und vernetzte Kühlschränke in allen Räumen. Die SPD unter Esken und Walter Borjans zu Anti-Hartz-IV-Partei mutiert, sackt unter die 5%-Hürde. Es kommt zum Vereinigungsparteitag mit den Linken. Unterdessen strömen die besten Fachkräfte weltweit ins gelobte Germany. Die CO2-Abscheidungstechnologie macht Quantensprünge, Emissionen AD. Zum Jahresende kauft sich Greta Thunberg ein Haus auf Sylt. Sie will hautnah dabei sein, wenn der Meeresspiegel wieder sinkt, und plant ihren Ruhestand. So, jetzt wissen Sie, warum der Medienwandel wichtiger ist als der Klimawandel, egal was die Wortverlaufskurven sagen. Bis dann, bleiben Sie online.
So, heute ist Donnerstag, das heißt, morgen ist Freitag und damit Zeit für unsere Sendung mit Hörerbeteiligung. Moderiert wird sie diesmal von Sören Brinkmann. Herr Brinkmann, welche Frage wollen Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern für morgen stellen?
Ja, so ein bisschen kann man diese letzten Worte von Anouar Cesek gerade aufgreifen. Bleiben Sie online. Wir möchten über das Online-Geschäft sprechen, beziehungsweise über Diskussionen online. Und wir möchten darüber sprechen, wie Diskussionen im Netz aus dem Ruder laufen können. Wir haben das gerade gesehen beim sogenannten Umweltsau-Video, Stichwort Omagate, beziehungsweise dann eigentlich fragen, wie wir genau das verhindern können. Also, dass Diskussionen aus dem Ruder laufen können, wie lässt sich das verhindern?
Das heißt, die Frage wäre ganz konkret an unsere Hörer.
Wie können wir alle dazu beitragen, dass auch kontroverse Debatten sachlich geführt werden? Also, wie kommen wir zu mehr Gelassenheit im Netz auch? Und ja, welche Regeln sollten wir beachten im Umgang mit den sozialen Medien? Da ist es dann natürlich spannend auch zu fragen nach Strategien, ob jemand vielleicht für sich selbst Strategien entwickelt hat. Wie kann man Diskussionen versachlichen? Wo sollte man auch
oder
Diskussionen...
Oder sie vielleicht auch ignorieren, oder?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Diskussionen vielleicht auch aus dem Weg gehen. Auch das könnte ja eine Strategie sein. Und wie viel Gegenrede braucht es? Genau darum soll es gehen.
Und der Anrufbeantworter ist schon freigeschaltet. Das heißt, Sie können jetzt anrufen.
Unter welcher Nummer? Freigeschaltet unter der Nummer 0221 345 3451. Also morgen ab 15.35 Uhr hier live im Programm. Und Sie können ab sofort, wie gesagt, schon auf den Anrufbeantworter sprechen. 0221 345 3451 oder eine E-Mail schreiben an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Also mediasres-dialog@deutschlandfunk.de oder die 0221 345 3451 wählen. Vielen Dank, gerne. Sören Brinkmann, und viel Spaß morgen. Und hier gibt's jetzt erstmal noch das.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Britt Mantler, ich bin stellvertretende Redaktionsleiterin der Lokalredaktion Arnstadt-Ilmenau der Thüringer Allgemeinen. Unsere morgige Schlagzeile lautet Rekordzahlen bei Arnstadts Feuerwehr. Arnstadt ist eine Kleinstadt, in der es keine Berufsfeuerwehr gibt. Das heißt, alle Einsätze werden hier ehrenamtlich gefahren. Im Jahr 2019 gab es so viele wie noch nie. In der Silvesternacht blieb der Zähler bei 390 Einsätzen stehen. Wir rechnen damit, dass die Einsatzzahlen der Arnstädter Feuerwehr perspektivisch sogar noch steigen, denn die Kameraden sind nicht nur für das Stadtgebiet zuständig. Wir haben auch zwei Autobahnen, eine ICE-Trasse und ein Industriegebiet, Thüringens größtes, das Erfurter Kreuz, das im Moment sogar noch erweitert wird. Schön für unsere Kameraden ist daher, dass sich ihre Arbeitsbedingungen bald deutlich verbessern werden. Ende 2020 ist ihr neues Gerätehaus bezugsfertig.
Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Nachzulesen und nachzuhören sind unsere Beiträge unter www.deutschlandfunk.de/mediasres oder natürlich in der wunderbaren Deutschlandradio Audiothek. App. Nach den Nachrichten im Büchermarkt begrüßt Sie mein Kollege Jan Drees, und der hat wieder einige interessante Romane in seinem Rezensionskoffer dabei. Bleiben Sie also auch dran. Für das Team von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Beetz.